Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute habe ich die Schweizer Schriftstellerin Simone Meyer zu Gast. Wir reisen zusammen ins 19. Jahrhundert, mitten rein in die Familie van Gogh. Und sofort haben sie Sonnenblumen, Sternenbilder und Selbstbildnisse vor ihrem inneren Auge. Was aber hat van Goghs Schwägerin Johanna mit seinem posthumen Ruhm zu tun? Und wie könnte eine Biografie einer Frau, die 1862 geboren wurde, mit der einer jungen Kunstgeschichte-Studentin des 21. Jahrhunderts zusammenhängen? Über all das reden wir im folgenden Gespräch. Und ich kann Ihnen versichern, danach werden Sie die Sonnenblumen auf den billigen Kunstdrucken im Hotelzimmer mit anderen Augen sehen. Wie immer fangen wir mit dem Cover an. Das ist so ein bisschen Tradition beim Falter-Podcast. Ich sehe das Buch vor mir. Ich erkenne darauf ein Gemälde. Es ist eine Sonnenblume. Sie ist ein bisschen verschrumpelt und verblüht. Und es ist eindeutig ein Gemälde und kein Foto. Und darüber steht in großen Buchstaben Die Entflammten. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über das Cover. Wo kommen denn die Sonnenblumen her und was bedeutet dieser doppeldeutige Titel?
Also die Sonnenblumen, die sind original Vincent van Gogh. Der Hintergrund ist auch original Vincent van Gogh, aber aus einem anderen Bild. Also da hat unser Grafiker wie zwei Bilder übereinander gelegt von van Gogh. Und die Sonnenblumen gefallen mir deshalb in dieser Fassung so wahnsinnig gut. Normalerweise würden die nämlich liegen. Jetzt hängen sie so ineinander. Die sehen aus für mich wie irgendwas Flammendes. Das passt wahnsinnig gut zum Titel. Zweitens, es können auch zwei Löwen sein, die sich ineinander verbeißen. Oder eben zwei Sonnenblumen, die jetzt gemeinsam verwelken oder sowas. Also es ist eine ziemliche Dynamik in dem Bild für mich und eine Vergänglichkeit, aber auch eine Lebendigkeit trotzdem. Und der Titel ist auch sehr dynamisch. Wir haben uns lange gestritten, ob da nicht ein sehr viel braverer Titel hin solle, zum Beispiel Alles für Jo oder so etwas in dem Stil, was mal ein Arbeitstitel war. Und ich habe immer zum Verlag gesagt, nein, komm, jetzt dreht auf. Das ist ein Buch über sehr leidenschaftliche, enthusiastische Menschen, auch über weite Strecken sehr junge Menschen, die wirklich Feuer und Flamme waren für etwas, wo sie nicht wussten, wird mal was draus, also für die Kunst. Weil wir wissen ja, Vincent van Gogh, um den es zweifellos geht, wenn man dieses Cover sieht, der aber nicht die Hauptfigur ist von dem Buch.
Ja, über Vincent van Gogh reden wir gleich noch ausführlich. Jetzt reden wir mal über die zwei Frauen, die in deinem Buch die Hauptpersonen sind und deren Leben über 100 Jahre auseinanderliegen. Einerseits die Johanna, genannt Jo, und die Gina. Ich würde sagen, wir reden zuerst über Jo. Johanna van Gogh Bonger, wie man sie genau bezeichnet, ist 1862 geboren und sie war die Schwägerin von Vincent van Gogh. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben über die Schwägerin eines so berühmten Künstlers? Das ist ja nicht ganz naheliegend, oder?
Weil der Künstler ohne die Schwägerin überhaupt nicht berühmt wäre. Kein Mensch würde den kennen. Also es würde ihm auch heute noch so gehen, wie an dem Tag, an dem er gestorben ist. Kein einziges seiner Bilder wäre verkauft. Er wäre eine crazy Randnotiz der Kunstgeschichte höchstens, den man jetzt vielleicht jetzt langsam mal so entdecken würde. Sowas ganz Apokryphes, Kleines, Unbedeutendes, aber nicht dieser Gigant, der er heute ist.
Ja, und sie war verheiratet mit Theo van Gogh, der natürlich auch eine große Rolle spielt. Er war der jüngere Bruder von Vincent und hat sich eigentlich Zeit des Lebens um Vincent gekümmert. Aber die Jo ist natürlich eigentlich die interessante Figur. Sie stammt aus einem sehr gut bürgerlichen Haus. Sie war gebildet, sie hatte studiert, sie hat als Lehrerin gearbeitet. Das war doch eigentlich für diese Zeit ungewöhnlich, oder? War das in bestimmten Kreisen durchaus üblich? Also wir sprechen jetzt von 1880.
Nein, das war nicht so ungewöhnlich. Es gab für Frauen ihrer Schicht zwei Möglichkeiten, Ehefrau und Mutter zu werden oder einen Job zu machen eben in diesem Bildungs- oder Betreuungsbereich. Also entweder Lehrerin oder Gesellschafterin einer anderen Frau oder Erzieherin von Kindern einer anderen Familie. Aber das war es dann auch ungefähr. Und ja, sie war früh an Literatur interessiert, an den Künsten interessiert. Sie war sehr sprachbegabt, also sie konnte mehrere Fremdsprachen. Und sie hat sich zur Englischlehrerin ausbilden lassen und hat dort mehrere Zusatzqualifikationen noch gemacht. Also hat auch ein paar Monate in England, man kann dem nicht wirklich studiert sagen, weil die Universität stand ihr nicht offen. Sie musste sich ihr Wissen anders aneignen, eher so auf freiwilliger Basis und in der eigenen Zeit. Aber sie konnte dann schon noch irgendwelche Arbeiten schreiben, die dann auch benotet wurden und wo sie dann eben eine Zusatzqualifikation erwerben konnte.
Ja, und Theo van Gogh tritt dann in ihr Leben. Er verliebt sich in sie. Sie hat ihn erstmal nicht so richtig auf ihrer Agenda. Er wirbt sehr lange um sie, bis sie es endlich erwidert. Ich nehme an, das hast du dir nicht ausgedacht, sondern diese Geschichte ist wahr, so wie sozusagen eigentlich die ganze Geschichte war es, aber darüber reden wir nachher noch. Wie ist denn das passiert, dass sie dann doch für ihn entflammt ist, wie der Titel jetzt natürlich auch wieder passt?
Also es ist eine kuriose Liebesgeschichte, die auch von Jane Austen hätte erfunden sein können. Und zwar ging das so, Theo van Gogh arbeitete in Paris als Galerist und lernte dort einen anderen jungen Holländer kennen im holländischen Club, nämlich den Andries Bongaert. Das war der ältere Bruder von Jo. Und Theo war ein sehr depressiver junger Mann. Und Dries hatte das Gefühl, so auch um den ein bisschen aus dem Loch zu reißen und aufzureißen, hatte das Gefühl, eigentlich wäre es ein genialer Schachzug, wenn ich den mit meiner jüngeren Schwester verkuppeln würde. Die passen doch ausgezeichnet zusammen. Hat versucht, das in die Tat umzusetzen, also hat die beiden mal, als die jungen Männer wieder zu Hause in Amsterdam waren, mitgenommen auf einen Museumsbesuch. Theo war sofort verliebt, also wirklich Liebe auf den ersten Blick in diese junge Frau, was ich noch interessant fand, weil ich, wenn ich Fotos von ihr betrachte, finde ich sie eine relativ unscheinbare junge Frau, aber Theo konnte sich auch sehr vieles einreden und hat sich jetzt eingeredet, okay, das ist die eine fürs Leben, fertig. Jo hat ihn nicht einmal wahrgenommen. Also sie wusste, da ist irgendeiner Freund meines Bruders, aber es war ihr viel wichtiger, mit dem Bruder Zeit zu verbringen. Und sie hat nichts gemerkt. Und Theo hat dann eine seiner vielen Schwestern so als Postillon d'amour versucht zu instrumentalisieren. Und die Schwester und Jo sind in einen Briefwechsel getreten, aber statt dass sie sich über Theo ausgetauscht hätten, irgendwie konstruktiv, haben sie sich ganz schnell über andere Dinge ausgetauscht. Theo ist nicht in den Briefen vorgekommen, überhaupt nicht interessant. Nach 2 Jahren hatte Theo genug, reiste wieder nach Holland, stellte sich vor Jos Tür und sagte, hallo, übrigens, ich will dich heiraten. Weißt du das schon? Sie sagte, nee, also kein bisschen. Hat ihn wieder weggeschickt. Er hatte aber die Erlaubnis, ihr zu schreiben. Und über diesen Briefwechsel, das dauerte dann auch noch mal 1,5 Jahre, damit hat er sie erreicht. Also da hat er irgendwas bei ihr erreicht, was ihr klar gemacht hat, doch, wir teilen sehr vieles. Und eigentlich ist dieser junge Mann gar nicht so verkehrt. Schlussendlich ist sie nach Paris gereist, hat ihn quasi aufgelauert. Und sie haben sich wiedergesehen und alles war klar. Und es war eine wirklich, wirklich große Liebe, nur eine sehr kurze.
Es gibt in deinem Buch, du hast das jetzt schon angesprochen, diesen Museumsbesuch, den Dries, Theo und Jo miteinander machen. Das soll so ein bisschen ein Verkuppelungsbesuch sein. Für mich ist es so eine wirklich ganz, ganz tolle Schlüsselszene des Buches, weil es ganz am Anfang, also für die Leserinnen, die das Buch noch nicht kennen, das ist wirklich so auf den ersten 25 Seiten, die Szene ist mir wirklich total eingegangen, weil ich mir so gedacht habe, da steht ganz viel drinnen über sozusagen alle drei oder über Theo und Jo. Es gibt eben eine Szene im Buch, wo sie in dieses Museum gehen, das ist neu in Amsterdam und die stehen halt ganz begeistert vor diesem Rembrandt-Bild, wo so eine Jagdszene abgebildet ist und das Bild ist wahnsinnig dynamisch und so dramatisch beleuchtet und sie geht relativ schnell weg und schaut sich die Bilder an, wo Frauen die Themen sind, also wo Frauen gemalt sind und sieht, wie flach das ist, wie langweilig das ist, wie tableauartig sozusagen Frauenleben abgebildet wird und nimmt sich vor, so eine möchte ich nicht werden. Du hast ja sehr viele Studien geführt natürlich. War Jo so eine oder ist das der Wunsch der Simone Meyer aus dem 21. Jahrhundert, dass Jo so eine war?
Also diese Szene habe ich erfunden. Also sie haben wirklich zu dritt den Rembrandt angeschaut, weil das war so ein ganz wichtiges Bild. Aber ob jetzt diese Vermeers, die ich da beschreibe, schon in dem Museum gingen oder erst ein bisschen später, das weiß ich jetzt nicht. Aber dort sind diese, ich finde den wirklich, wirklich großartig, wie er es geschafft hat, eben diese beschränkte Welt, in der sich die Frauen überhaupt bewegen können, einzufangen. Diese häusliche Welt. Und nein, Jo war das tatsächlich nicht. Also die historische Johanna, die war tatsächlich eine Frau, die sehr bewusst über das Frausein und über Frauenrollen nachgedacht hat. Sie war später, in reiferen Jahren, war sie auch als frühe Feministin unterwegs. Sie war Mitglied der Sozialistischen Partei. Sie hat Literaturkritiken geschrieben über zeitgenössische Literatur, in der Frauen besonders interessante Rollen spielten. Sie hat schon viel gemacht. Und sie hatte eigentlich diese Pläne für ihr Leben. Sie wollte mit 23 Jahren finanziell unabhängig sein. Das hat sie geschafft, wegen ihres Jobs als Englischlehrerin. Und sie hat sich nicht so ein genaues Bild davon gemacht, was es bedeutet, Ehefrau zu werden. Also, dass sie dann eben nicht mehr unabhängig ist, sondern abhängig von ihrem Ehemann.
Da hake ich jetzt gleich mal ein, weil sie hat ja eigentlich nicht nur Theo van Gogh geheiratet, sondern sie hat mehr oder weniger den Bruder mitbekommen. Denn Theo und Vincent waren ja ganz eng miteinander verbunden. Also für die, die jetzt in der Kunstgeschichte nicht ganz zu Hause sind, muss man vielleicht dazu sagen, dass, du hast ja schon erwähnt, Vincent van Gogh ganz erfolglos war zu seinen Lebzeiten und ohne seinen Bruder überhaupt nicht überlebt hätte. Also sein Bruder war Kunsthändler und hat versucht, diese ganzen Bilder an den Mann zu bringen, hat sie in seiner Wohnung gehortet. Sie waren eigentlich unverkäuflich und ohne der finanziellen Zuwendung des Bruders hätte Vincent überhaupt nicht existieren können. Wie war denn das für Jo? Die musste ja auch wahrscheinlich auf einiges verzichten. War das ein Konfliktthema zwischen den Eheleuten oder war für sie klar, Theo gibt es nur ein Package mit dem verrückten Vincent, der da in Arles sitzt und ein Bild nach dem anderen malt?
Das war klar, dass es den nur zu zweit gibt. Das hat Theo ihr vor der Ehe in seinen Hunderten von Briefen, auch während der Verlobungszeit, immer ganz klar gemacht, dass Vincent da ist. Jetzt nicht physisch, also begegnet sind sich die wirklich nicht oft. Vielleicht in den eineinhalb Jahren, wo Vincent noch gelebt hat und sie schon verheiratet waren, 3-4 Mal. Wer nicht, aber er hat natürlich Theo rund um die Uhr beschäftigt, weil Vincent war dieser wirklich sehr angeschlagene Typ. Wahrscheinlich müsste man ihn als manisch-depressiv bezeichnen, der immer seine Phasen hatte, der eigentlich ein herzensguter, total liebenswürdiger, wahnsinnig empathischer junger Mann war, aber sich halt immer in seine so dermaßen selbst vergessen hat, wenn er sich in seine Kunst reingesteigert hat, dass er sich damit auch sehr geschadet hat.
Warum hat Theo das gemacht? War das einfach sozusagen brüderliche Verbundenheit, also so aus familiärem Pflichtgefühl heraus? Oder hat er immer schon gespürt, was für Genie in Vincent steckt und dass das einfach sozusagen noch nicht raus kann? Oder wie würdest du das jetzt als 100 Jahre später, wie würdest du das interpretieren?
Das war auf jeden Fall beides. In beiden Familien, in der Familie von Theo und Vincent und in der Familie von Jo, da herrschte ein eher sinniger Familienzusammenhalt. Also es waren viele Kinder, die untereinander ein ganz, ganz dichtes Beziehungsnetz hatten. Die haben sich an manchen Tagen auch alle Geschwister haben allen anderen Geschwistern einmal pro Tag geschrieben. So was muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich ganz, ganz eng. Die konnten nicht sein ohne einander. Und ich meine, Theo hatte 6 Geschwister und Jo hatte 10. Jetzt kann man sich das mal vorstellen, was da für ein kommunikativer Tumult herrschte die ganze Zeit. Aber Theo verstand sehr viel von Kunst als Kunsthändler und hat wirklich gesehen, okay, mein Bruder ist seiner Zeit wahrscheinlich um 20, 30 Jahre voraus. Im Moment ist es absolut hoffnungslos, diese Bilder zu verkaufen, aber vielleicht gelingt es uns irgendwann mal und dann. Nur, beide Brüder haben dieses und dann nicht erlebt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Genau, da hake ich jetzt gleich ein, denn Jos Rolle ändert sich natürlich radikal, als sie Witwe wird, und zwar beide Van Gogh-Brüder sterben im Abstand von einem Jahr, glaube ich, und sie sind beide unter 40, das muss man sich mal vorstellen. Also zurück bleibt Johanna Van Gogh-Bonger mit einem Haufen Bilder. Und was passiert dann? Was tut sie dann?
Bilder und ein Baby.
Genau, das habe ich, habe das Baby unterschlagen, ein Baby namens Vincent.
Genau. Und natürlich war das Theos Wunsch, dass das Baby Vincent gekauft wird. Jo fand das ein bisschen schwierig, aber hat sich dann gefügt, weil in der Familie sowieso jeder zweite Mann Vincent hieß. Deshalb war sie unumgänglich. Und sie stand da, sie hatte auch ein bisschen Geld geerbt. Von dem konnte sie sich und ihr Kind knapp 2 Jahre lang ernähren, länger nicht. Dann wusste sie, okay, ich muss jetzt wieder irgendwie in das finanziell selbstständige Leben zurückkehren. Was sie eigentlich noch gefreut hat, das war jetzt nicht die schlimmste Herausforderung. Sie hat in Holland auf Rat von Freunden eine Pension aufgemacht, weil sie ja viele Fremdsprachen konnte und entsprechend viele Touristen und Touristinnen aus unterschiedlichen Ländern beherbergen. Und sie hat diese Pension im Nu zu einer Vincent van Gogh Galerie umgestaltet. Sie hat jeweils 200 wechselnde Bilder in diesem Haus aufgehängt gehabt. Sie hat alles nur mit diesen Bildern dekoriert und hat dann langsam erst darüber und dann auch, indem sie unermüdlich angefangen hat, Ausstellungen zu organisieren, diese Bilder ins Gespräch gebracht und den Künstler. Und das war Vincent van Gogh war von Anfang weg ein ziemlicher Publikumsmagnet, weil die Leute sahen, okay, das ist anders, das ist aufregend, das ist viel bunter als alles, was wir schon gesehen haben, das ist schräg, das ist so ein bisschen Eventkultur.
Das heißt, sie war eigentlich die Erfinderung des ersten Kunsthotels, kann man jetzt mal sagen, und auch ein bisschen einer Eventkultur. Und ich glaube, so viel ich rausgelesen habe, war sie auch die Erfinderin der Kunstpostkarte.
Also da bin ich jetzt unsicher. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass Van Gogh der erste Künstler war, von dem Postkarten gesucht wurden.
Aber es ist eine coole Geschichte.
Klingt cool, aber sie hat tatsächlich Postkarten drucken lassen und das war ein Riesenerfolg, weil ihr Credo war, seine Bilder müssen zugänglich sein. Also wirklich für die breite Masse. Sie hat immer ans Publikum gedacht und ein großes Publikum setzt sich natürlich auch aus Leuten zusammen, die jetzt nicht unbedingt viel Geld zur Verfügung haben, die nicht normalerweise ins Museum gehen und die sich schon gar keine teuren Lithografien kaufen können, um die an die Wand zu hängen. Das heißt, sie hat sukzessive bei den Ausstellungen, die sie organisiert hat, sie hat Zeit ihres Lebens über 100 Vincent van Gogh Ausstellungen organisiert, hat sie die Preise runtergesetzt für Leute mit geringem Einkommen, nur für die. Und sie hat diese Postkarten, ich glaube, die waren wirklich günstig. Vincent van Gogh war plötzlich eines der beliebtesten Postkarten-Sujets, die da so in Mitteleuropa verschickt wurden.
Und bevor wir jetzt über die zweite Freundin im Buch auch noch kurz reden, die soll ja auch eine kleine Bühne bekommen, musst du mir aber doch noch erklären, Wie ist denn dieser Stoff überhaupt zu dir gekommen? Bist du immer schon ein großer Van Gogh-Fan oder bist du eine Van Gogh-Hasserin, die sagt, oh mein Gott, ich kann die Sonnenblumen nicht mehr sehen, ich muss jetzt mal schauen, was mit diesem Typen eigentlich war. Wie bist du denn über den Stoff gestolpert?
Also ich stand Van Gogh vorher wirklich total desinteressiert gegenüber, weil der Typ ist mir wirklich zu omnipräsent. Und wenn ich etwas zu oft gesehen habe, dann interessiert es mich nicht mehr. Aber ich saß mal mit zwei Freundinnen zusammen und wir kannten uns alle so ein bisschen aus mit Kunst und fragten uns, wie ist es eigentlich gekommen, dass eben das aus Vincent van Gogh dieser Gigant wurde. Es gibt ja von keinem Künstler so viel Merchandising wie von ihm und es gibt seine Bilder aus Legosteinen und sein abgeschnittenes Ohr als Radiergummi und alles, was irgendwie bedruckbar ist mit Sonnenblumen oder dem Nachthimmel überall, kann man bedruckt haben, also bis zum Brillengestell. Es gibt wirklich keine Grenzen, wenn es darum geht, Van Gogh-Sujets zu vermarkten. Und wir hatten alle drei keine Ahnung. Und am nächsten Tag googelte ich ganz schlicht, who made Vincent Van Gogh famous? Und die New York Times sagte mir, Jo van Gogh Bommel.
Nein, so banal ist die Geschichte.
Also es wurde dort in der New York Times ein ganz neues Buch, was eben erst auf Holländisch erschienen war. Mittlerweile gibt es auch in Englisch, irgendwann mal auf Deutsch in den nächsten Jahren. Also die Biografie über Jo wurde dort besprochen. Und ich war jetzt zuerst an der Biografie, die ich auch gar nicht lesen konnte, weil Holländisch nicht interessiert, aber an Originalmaterial. Und das gibt es nun, da gibt es einiges, was auf Englisch übersetzt wurde. Gerade auch vom Van Gogh Museum in Amsterdam.
Nachdem du eine Romanschreiberin bist und kein Sachbuch schreiben wolltest, hast du dir gedacht, du haust jetzt dieser Figur, über die es ja auch schon ein Buch gibt, einfach ein bisschen Leben, Gedanken, Liebe, Love Interests ein und jetzt kommen wir zur Gina, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, weil die Gina ist unsere Figur in der Gegenwart. War die Gina zuerst da? War die Jo zuerst da? Wie kam Gina denn ins Buch?
Zuallererst war weder Gina noch Jo da, sondern Ginas Vater, weil ich hatte so Lust gehabt, eine kleine Satire auf den Literaturbetrieb zu schreiben. Und Ginas Vater ist ein erfolgloser Schriftsteller, der in seinem ganzen Leben nur ein einziges Buch geschrieben haben wird und der jetzt in der Jetztzeit als Ghostwriter für eine kleine italienische Stadt arbeitet. Und Gina ist seine Tochter. Er hat sich vor 20 Jahren von der Familie verabschiedet, weil er sich selbst verwirklichen wollte, was nicht so geklappt hat. Und Gina ist seine Tochter, neigt zu einem absoluten Minimalismus. Also das Buch beginnt mit Ich war eine faule Frau und muss unbedingt eine Seminararbeit in Kunstgeschichte schreiben und stolpert über diese Jo und beschäftigt sich mit ihr. Und langsam nimmt diese Beschäftigung überhand und wird zu einer Obsession, weil sie ist so begeistert von diesem Sujet. Und statt dass sie eine Arbeit schreibt, schreibt sie einen Roman über Jo und sich und das Leben von Familien mit Kunst und das Scheitern in der Kunst und der Erfolg und wie zufällig das manchmal auch ist und was das mit den Menschen anrichtet und so weiter.
Also ist es eigentlich ein Roman im Roman, kann man sagen, oder? Weil du bist jetzt nicht Gina, aber du gibst sozusagen Gina die Brille, auf die Jo geschaut wird und schreibst aber die Gina selber rein. Und manchmal verfließt das auch so ineinander. Also das gibt da eine Szene, wo Gina sich vorstellt, wie das jetzt wäre, Jo zu sein, ein Korsett anzuhaben, durch Paris zu gehen. Und sie spürt das richtig. Ich fand das sehr eindrucksvoll. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung gewesen beim Schreiben, nehme ich an. Es wäre einfach nur im 19. Jahrhundert zu bleiben. Hast du es manchmal verflucht oder fandst du das von Anfang an, ist das so geflutscht? War das gut zum Schreiben?
Habe ich es verflucht? Nein, aber also jetzt auf einer rein handwerklichen Ebene war das sau schwierig, diese beiden Zeiten miteinander zu verschmelzen, die beiden Frauen miteinander in Dialoge zu bringen. Aber ich wollte das unbedingt, weil als ich mich mit Jo, Theo und Vincent beschäftigte, da merkte ich, eben das ist eine total vibrierende, sehr junge Szene in diesem Paris und in Holland. Und das sind junge, enthusiastische, euphorische, idealistische, obsessive Leute. Und ich wollte dieses Gefühl von dieser speziellen Art des Jungseins, der jungen Bohème, der Belle Époque Bohème, wollte ich wie physisch spürbar ins Jetzt holen. Und ich dachte, das schaffe ich besser, wenn ich da eine junge Person auf diese Geschichte loslasse aus dem Heute. Und ich glaube, es ist geglückt.
Das glaube ich auch. Also es wird einfach viel lebbarer, weil Jo und Gina sind gar nicht so unterschiedlich. Und das merkst du, indem du sozusagen beide beschreibst. Jeder ist eine Frau, die weiß, was sie will, die manchmal nicht so genau weiß, was sie will, aber trotzdem immer aktiv am Handeln ist. Ich fand es ganz lustig, vielleicht zum Abschluss noch, ich lese mir ja meistens vor den Podcast-Aufnahmen keine Besprechungen durch, damit ich so unbeeinflusst Fragen stellen kann, bin aber dann doch hängen geblieben bei der Sendung vom Schweizer Literaturclub und dann musste ich richtig lachen, weil Philipp Tengler und Elke Heidenreich, die fanden das ganz furchtbar mit diesem Gegenwartsbezug und haben dann auch sozusagen, also Elke Heidenreich, die ich eigentlich sonst sehr schätze, hat gemeint, also das geht gar nicht, wenn da zwei Personen miteinander in Dialog treten, die 100 Jahre auseinander sind. Und das ist für mich aber die große Stärke dieses Buches. Also am Schluss gibt es nochmal so ein richtiges Finale, wo Jo Gina zum Beispiel das Altwerden erklärt. Das ist eins der berührendsten Momente in diesem Buch für mich, unabhängig von dieser ganzen dramatischen Ehegeschichte. Wie war das für dich, als du das gehört hast? Lachst du darüber oder denkst du, oh Gott, die haben es alle nicht verstanden?
Das war ein stranger Moment, weil ich dachte so, Leute, ihr beschäftigt euch schon euer ganzes Leben mit Literatur. Ihr wisst genau, was mit Sprache möglich ist, dass in der Literatur viel, viel, viel mehr möglich ist an Experimenten, an eben, wie gesagt, Verschmelzung und so weiter, was zum Beispiel im Film schon enorm viel schwieriger herzustellen wäre. Und mit Sprache ist es so einfach und so reizvoll und es ergibt so viel zusätzliche Impulse. Und ich dachte wirklich, also wie schwachsinnig sind eure Argumente? Also ich war ziemlich perplex, weil dann könnte man ja gleich ganz vieles vergessen. Dann könnte man den ganzen magischen Realismus vergessen und so weiter.
Also ich werde, liebe Elke, falls du diesen Podcast hörst, vielleicht liest du den Schluss nochmal. Es ist wirklich, wirklich ganz großartig gelungen und eins wirklich der berührendsten Momente des Buches, finde ich. Und wo das auch so Sinn macht, die zwei zusammenzubringen. Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang über Van Gogh reden. Wir haben das, glaube ich, nur gestreift. Ich habe wahnsinnig viel nachgelesen über diverse Figuren, die in dem Buch vorkommen, über die man alle, glaube ich, eigene Bücher schreiben könnte. Einen kurzen Ausblick noch. Hast du jetzt Blut geleckt und möchtest weiter historisch schreiben oder machst du wieder ganz was anderes? Was hast du vor? Oder jetzt genießt du erstmal die Entflammten und gehst auf große Lesetour, wirst verfilmt, übersetzt in 1000 Sprachen und hast dann Zeit, dir zu überlegen, was du tust.
Das wäre toll. Also wir waren ja schon an der Berlinale und haben das Buch gepitcht als eine von 10 weltweiten Neuerscheinungen. Es ist da ausgewählt worden. Das war schon super. Und da passieren dann auch Dinge. Also da interessieren sich dann auch internationale Produktionsfirmen. Aber ich bin eine sehr ungeduldige Person und bis so ein Buch zu einem Film wird, dauert es Jahre. Deshalb übersteigt das ein bisschen meinen Vorstellungshorizont. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, das ist immer so, wenn ein Buch fertig ist und wenn ich damit auf Tour bin und so, denke ich, ich schaffe nie wieder im Leben irgendein anderes. Deshalb kann ich überhaupt nichts sagen zu einem zukünftigen Projekt. Ich bin sicher, es wird wieder eins geben. Das mit dem historischen Stoff jetzt fand ich super reizvoll. Es war auch so eine Befreiung, weil es war so, ist dasjenige meiner Bücher, was ganz bestimmt am weitesten weg ist von meinem eigenen Erfahrungshorizont. Und da konnte ich mich einfach fallen lassen. Das war wirklich ganz großartig. Nur so einen besonderen Stoff wie jetzt den hier finde ich jetzt also nicht mehr.
Ach, wahrscheinlich googelst du dann wieder irgendwas Absurdes und dann fällt dir was ein. Also ich bin sicher, wir sehen uns in 2 Jahren spätestens wieder hier im Podcast-Studio. Und ich wünsche viel Erfolg und danke sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Bevor Simone Meyer eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Die Entflammten liest, hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Barbara Todt. Ich schreibe über Politik, Medien und Gesellschaft im Falter. Und das Buch, das ich bespreche, ist von Richard Cockett und heißt Vienna, How the City of Ideas Created the Modern World, erschienen bei der Yale University Press. Wer vorher noch kein Wiener Patriot oder keine Wiener Patriotin war, der oder die ist es spätestens, nachdem er oder sie Richard Cockett's neues Buch gelesen hat. Vienna, How the City of Ideas Created the Modern World. Das Buch ist eine Huldigung an das Wien der Jahrhundertwende vor dem tragischen Ende der Demokratie in Österreich im Jahr 1933. Eine Huldigung an eine Stadt, die es so leider nicht mehr gibt. Divers, kosmopolitisch, interdisziplinär, hungrig nach Bildung und natürlich auch sehr jüdisch. Richard Cockett ist ein britischer Historiker und Journalist. Er schreibt für den Economist. Und das ist ein Glück, weil er sein Buch so geschrieben hat, dass man es wirklich gerne liest. Spannend wie eine Reportage, die einem ins Wien vor über einem Jahrhundert entführt. Das Wien des Feudes Jäckle, die Dichte kreativer Köpfe damals, ist ja legendär und auch schon oft beschrieben worden. Aber Cockets Ansatz geht weiter. Er fragt sich nicht nur, warum ausgerechnet in Wien Kunst und Wissenschaft und Ideen ganz generell so florierten. Er zeichnet auch nach, wie die vielen Träger und Trägerinnen dieser Ideen nach ihrer Vertreibung oder Emigration in den USA, in Großbritannien, das Kultur-, Wirtschafts- und Geistesleben prägten. Und damit erzählt er gleichzeitig auch die Geschichte eines immensen intellektuellen Verlustes nach. Wie, fragt man sich beim Lesen seines Buches immer wieder, stünde Wien und damit auch Österreich heute wohl da, wären all diese klugen Köpfe von den Austrofaschisten und später von den Nationalsozialisten nicht verjagt oder ausgelöscht worden? Sigmund Freuds Psychoanalyse, Ludwig van Mises Wirtschaftsliberalismus, Richard Neutras Architekturmodernismus, diese Helden kennt man vielleicht schon. Cockett erinnert aber auch an eher vergessene Wiener Exilanten und Exilantinnen, so wie den Vater der Motivforschung, Ernest Dichter, die erste Frau in der Werbeindustrie, Hertha Herzog, oder den Erfinder der Shopping Mall, Viktor Grün, geboren Grünbaum. Der hatte übrigens die Wiener Innenstadt mit ihren kurzen Fußwegen und den vielen Cafés und Schanigärten als Third Places vor Augen, als er in den USA sein erstes Einkaufszentrum erfand. Aber warum boomten in Wien die Ideen und anderswo nicht? Was ist das Geheimnis dahinter und was können wir heute davon lernen? Zum einen die kurzen Fußwege in der Innenstadt, die auch Viktor Grün inspirierten. Dieser städteplanerische Glücksfall, der ein ständiges Aufeinandertreffen quasi erzwang, ist einer der Faktoren, die Wien zur Ausnahmestadt machten, meint Cockett. Wien wurde zu dem, was es damals war, weil es, Zitat, chaotische Vielfalt vor offensichtlicher Einheit stellte, schlussfolgert Cockett am Ende seines Buches. Deshalb war Wiens intellektuelle Diaspora, die Emigranten und Emigrantinnen, immer auch antitotalitär, pluralistisch und inklusiv. Bleibt die Frage, leben wir heute in einer politischen Kultur und einem Bildungssystem, das Exzellenz fördert? Die Antwort kann sich jeder selber geben.
Vielen Dank für die Tipps und nun hören wir Simone Meyer mit einer kurzen Stelle aus Die Entflammten, erschienen bei Kein und Aber.
Im Grunde ist Vincent bereits jetzt mit 34 Jahren ein Pflegefall, denkt Jo, eine Tragödie. Dabei will sie sich gar nicht allzu sehr in den Vincent-Komplex, ins Vincent-Universum hineinsteigern. Theo ist schon jetzt viel zu sehr von seinem Bruder besetzt. Manchmal hält sie ihn fast für besessen und sie fragt sich, ob sie beide und ihre künftigen Kinder sich jemals so sehr von Vincent zu distanzieren vermögen, dass sich Theo unabhängiger und freier fühlen kann. Und ob es Vincent und Theo jemals gelingen wird, aus Vincents Bildern einen wirklichen Erfolg für alle zu machen, die Entbehrungen der letzten Jahre aufzuwiegen, den Brüdern Ruhm und Geld einzubringen. Doch Jo ist Realistin. Sie glaubt nicht daran. Sie befürchtet, dass es einfach so weitergeht, dass Theo Vincent unterstützt, dass Vincent sich von einem Zusammenbruch zum nächsten malt, dass er irgendwann bei ihnen wohnen wird, ein Zerstörter, an seinen eigenen, schlecht kanalisierbaren Fähigkeiten und Visionen zerbrochener. Ein Trinker und Melancholiker, der seine große Liebenswürdigkeit und Warmherzigkeit höchstens noch in Spielen mit den Kindern, die ihn nicht überfordern, wiederfinden wird. Er wird mit ihnen Tiere zeichnen und an guten Tagen schnelle kleine Porträts, wie nur er das kann. Meist gefallen sie den Porträtierten nicht, aber allen anderen schon, weil es ihm gelingt, innerhalb von Augenblicken das Wesentlichste eines Menschen zu erkennen und wiederzugeben. Für viele ist es deshalb keine Ehre, von Vincent gemalt zu werden. Mit den Kindern wird es anders sein. Das Wesentlichste eines Kindes ist weder schlecht noch hässlich. Doch vielleicht muss er sein Leben auch hinter Anstaltsmauern verbringen, weiter malend und träumend. Er wird auch dann versuchen, sich selbst zu verstümmeln, sich Ohr für Ohr, Fingerglied für Fingerglied aus der Welt herauszuschneiden und irgendwann, in 20 oder 30 Jahren, würden sich ein paar reiche Mäzene der Anstalt über seine Bilder beugen und sagen, schade, er hätte doch ein ganz ordentliches Talent gehabt. Leider konnte in seiner Umnachtung nichts daraus werden.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Simone Meyer mit ihrem Buch Die Entflammten, erschienen bei Kein und Aber. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Miriam Hübel für die Technik und natürlich gibt es alle Bücher in Ihrer Buchhandlung. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.